Nicht, weil ich muss, nicht, weil irgendjemand es von mir erwartet, nicht, weil Gott es braucht, dass ich zu ihm bete. Nein, weil Gott mich einlädt, mit ihm zu leben. Und beten heißt, seine Einladung anzunehmen. Und deshalb brauchen wir das Gebet, weil es nämlich unsere persönliche Verbindung zu Gott ist. Letzte Woche ging es dann weiter mit der zweiten Frage, nämlich mit der Frage, wie kann ich beten? Und die Antwort war, indem ich Gott von ganzem Herzen suche, und das hast du gerade wunderschön auch beschrieben in deiner persönlichen Gebetserfahrung, Nelly. Entscheidend ist nicht die Gebetsform oder die Methode, entscheidend ist meine Herzenshaltung, wie ich zu Gott komme. Beten heißt, sich mit allem, was mich ausmacht, nach Gott auszustrecken und ihn zu suchen. Und heute geht es weiter mit der dritten Frage, aber was bringt es überhaupt zu beten? Was habe ich davon, wenn ich Gott im Gebet suche? Was sind die Benefits, könnte man sagen? Was kann ich vom Gebet erwarten? Und damit betreten wir natürlich den Bereich der persönlichen Erfahrung, weil man diese Frage, ja, also was bringt mir das Gebet, letztlich nur ganz persönlich beantworten kann. Ich kann am Ende alles über das Gebet wissen. Ich kann in eine Gebetsschule gehen, ich kann Gebet studieren. Aber nur wenn ich selbst bete, finde ich heraus, was im Gebet wirklich steckt und ob es stimmt, was man so hört oder liest über das Gebet. Und deshalb zum Einstieg für dich mal die Frage, welche Erfahrungen hast du so schon mit dem Beten gemacht? Wie sieht es mit Gebetserhörungen aus? Hast du schon die Kraft erlebt, die im Gebet liegt? Wurdest du durch das Gebet schon getröstet oder bei einer Herausforderung ermutigt? Kennst du die befreiende Erfahrung, wenn im Gebet plötzlich alle Sorgen abfallen und ein tiefer Friede dich erfüllt? Hattest du schon diese Aha-Momente, wenn dir im Gebet plötzlich irgendwas ganz neu klar wird? Oder wenn du plötzlich die richtige Idee hast, wenn ein Problem sich plötzlich einfach so in Luft auflöst. Wie sieht's aus mit Zeichen und Wunder? Da trauen wir uns oft nicht so ganz dran. Aber dürfen wir das heute noch erwarten? Hast du schon Heilung erlebt? Seelisch oder körperlich? Und das sind nur ein paar Aspekte und ich könnte diese Collage jetzt endlos weiterführen. Das Gebet bietet unzählige Erfahrungen mit Gott. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich herausfordern, wenn du nach Hause kommst, setz dich doch mal hin und zähle mal deine Gebetserfahrungen. Es gibt im Englischen so dieses schöne Wort, count your blessings. Also zähle mal oder erinnere dich mal, schaue zurück und denk daran, was du so alles mit Gott im Gebet, durch Gebet schon erlebt, erfahren hast. Und staune darüber, was am Ende für ein bunter Strauß an Gebetserfahrungen auch zusammenkommt. Schreib es auf und dann lies immer wieder mal durch, was Gott so alles im und durch das Gebet bewirkt. Und wir beten oft so selbstverständlich, aber ist uns bewusst, was das für ein großes, was das für ein Riesengeschenk ist, dass wir so mit Gott reden dürfen und welche Schätze es im Gebet zu heben gibt. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die sagen, irgendwie mache ich kaum Gebetserfahrungen. Ja, also andere berichten davon, was sie so alles im Gebet erleben und ich frage mich, wieso erlebe ich das nicht? Das will ich auch. Ich weiß noch, früher hat mich das immer wieder irgendwie gewurmt und auch gefrustet, wenn Leute so erzählen, was sie so alles mit Gott erleben und irgendwie bei mir, ja. Und dann liest man in Biografien von Frauen und Männern, was sie so alles mit Gott erlebt haben, Wunder auf Schritt und Tritt. Und du denkst, wieso erlebe ich das nicht? Das will ich auch. Und in der Bibel liest man von lauter Gebetserfahrungen, wo Männer und Frauen mit Gott großartige Dinge erlebt haben. Ja, also Mose, der im Gebet das Meer teilt, Jesus, der im Gebet aus Wasser Wein macht. Wenn ich das könnte, wäre ich ein reicher Mann. Aber Spaß beiseite, die Bibel ist voll mit solchen Gebetserfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Und du fragst dich vielleicht, wieso erlebe ich das nicht? Ich will das auch. Und dann lesen wir die Versprechen von Jesus. Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Oder Markus 11, 23, 24, wenn er sagt, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Und darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer auch sei. Und du liest das und du denkst, das ist ja alles schön und gut, aber nicht meine Realität. Und wenn es dir so geht, herzlichen Glückwunsch, du bist nicht alleine. Ich kenne diese Diskrepanz, diese biblischen Aussagen oder das, was Menschen mit Gott erlebt haben. Jesus sagt uns immer wieder diese Gebetserfahrungen zu und dann frage ich mich, wieso erlebe ich das nicht? Und dann fangen an die Zweifel und die Gedanken. Kann ich Jesus wirklich beim Wort nehmen oder ist das vielleicht alles nur ein Schwindel? Liegt es an mir? Bete ich falsch? Habe ich falsche Erwartungen? Und überhaupt, was darf ich vom Gebet erwarten? Kennst du diese Fragen, diese Zweifel? Manch einer gibt da an der Stelle vielleicht frustriert auf und sagt, wieso sollte ich beten, wenn das Gebet irgendwie nicht hält, was es verspricht? Andere schrauben vielleicht ihre Gebetserwartungen runter und die Gebete bleiben dann nur noch vage, floskelhaft. Man betet nur noch für das, was man so ganz allgemein irgendwie erwarten kann. Das heißt, man erntet nur noch die tief hängenden Früchte, um bloß nicht enttäuscht zu werden. Und vielleicht glaubt man sogar fest daran, dass Gott alles kann, aber irgendwie rechnet man nicht wirklich damit. Wie geht es dir damit? Erwartest du etwas, wenn du betest? Oder ist dein Gebetsleben längst irgendwie ernüchtert worden? Wo stehst du auf dieser Skala zwischen diesen Erwartungen, die uns versprochen werden, diesen Erfahrungen und der persönlichen Erfahrung, der Resignation vielleicht möglicherweise? Ihr Lieben, wie gesagt, ich kenne diese Diskrepanz und ich befürchte, wir werden diese Spannung niemals komplett auflösen können, jedenfalls nicht in unserer Welt, weil Gott uns eben nicht in alle seine Karten reinschauen lässt. Aber ich bin überzeugt, das, was wir für unseren Trost, was wir für unseren Frieden wissen müssen, das hat er uns offenbart. Und deshalb möchte ich heute ein paar Gedanken entfalten, ein paar Gedanken mitgeben, die uns helfen, mit dieser Spannung gelassener, entspannter umzugehen. Also die Frage ist, was bringt mir das Gebet? Letzte Woche habe ich von der grundlegenden Gebetshaltung gesprochen, also diese Herzenshaltung, die Gott in Jeremia so auf den Punkt bringt. Er sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Wenn Beten also die Suche nach Gott ist, dann ist das höchste Ziel des Gebets, Gott zu finden. Klingt irgendwie logisch, klingt ganz banal. Aber genau das ist die entscheidende Antwort auf diese Frage, was bringt mir das Gebet? Sofern ich Gott suche, bringt es mich zu Gott. Und darum geht's beim Gebet. Sofern ich Gott von ganzem Herzen suche, führt es mich zu Gott. Die Frage ist also, wen oder was suche ich im Gebet? Suche ich Gott oder suche ich noch nur nach einer schnellen Lösung für mein Problem? Geht es mir um Gott oder nur um eine spektakuläre Gebetserhörung? Sehne ich mich von ganzem Herzen nach Gott oder nur nach einem Wunder, nach einer faszinierenden Gebetserfahrung? Suche ich Gott oder suche ich nur seinen Trost und seinen Frieden und seine Ermutigung? Und ihr Lieben, bitte nicht falsch verstehen, wir dürfen und wir sollen mit allem zu Gott kommen. Kein Anliegen ist ihm zu banal. Wir dürfen ihm alles sagen und jedes Leid klagen und genau darauf kommt es an. dass wir uns eben an ihn wenden. Und ihr Lieben, als ich das verstanden habe, dass es beim Beten nicht so sehr darum geht, was Gott alles für mich tun kann, sondern wer er für mich ist und dass es um ihn geht, da hatte ich für mich persönlich diesen Durchbruch. Und ich habe gelernt, Gebete entspannter, gelassener und trotzdem voller Mut und Vertrauen zu beten. Es geht nicht so sehr nur um das, was er für mich alles tun kann, um meine Wünsche und Anliegen, sondern es geht um den, dem ich dabei begegne. Es geht um ihn selbst, es geht um meine Beziehung zu ihm. Es geht darum, dass er selbst für uns das ist und der ist, wonach wir uns sehnen und was wir so sehr in unserem Leben brauchen. Und das ist mir in den Gebeten von David deutlich geworden. Also wenn ihr die Psalmen lest, wird euch das, wenn ihr genau drauf schaut und zwischen den Zeilen lest, wird euch das auffallen. Das ist mir bei David deutlich geworden. Ein Beispiel, Psalm 18, Vers 2 bis 3. Da betet er: Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg und sichere Höhe. In sicherer Höhe. Ihr Lieben, David betet nicht nur: Herr, mach mich stark. Er betet: Du bist meine Stärke. Er betet nicht nur: Beschütze mich, Herr, sondern: Du bist meine Zuflucht und du bist meine Festung. Er betet nicht: Rette mich aus meiner Not, sondern: Du bist mein Retter. Ihr Lieben, Gott will uns nicht nur trösten, er will unser Trost sein. Er will uns nicht nur heilen, er will unser Heiler sein. Er will uns nicht nur mit seinem Frieden erfüllen, er will unser Friede sein. Er will all das sein für uns, was wir so sehr brauchen und wonach wir uns sehnen. Und will es uns nicht einfach nur so geben. Als der verlorene Sohn, und wir kennen die Geschichte, in seinem Suff erkennt, was er da alles verloren hat. Ja, als er das Erbe seines Vaters eingefordert hat und dann seinen Vater verlassen hat und alles verprasst hat. Und jetzt steht er da, hat alles verloren. Als er das erkennt, da im Schweinestall, am Tiefpunkt seines Lebens, vor seinem Scherbenhaufen, da kommt ihm die Idee, zu seinem Vater zurückzukehren und ihn zu bitten, dass er ihn zumindest als billige Arbeitskraft wieder einstellt. Er hofft, dass sein Vater Gnade hat, gnädig ist und ihm eine Arbeit gibt, weil er nämlich weiß, da bei seinem Vater würde er auch als ganz normaler Arbeiter gut leben können, weil sein Vater ein guter und ein gerechter Arbeitgeber ist. Da habe ich ein Haus, ein Bett, da kann ich essen, da kann ich schlafen, da würde es mir gut gehen. Und deshalb macht er sich auf den Weg und erlebt dann die größte Gnade seines Lebens. Und wir lesen, als sein Vater ihn sieht, läuft er, ja, getrieben von seiner Liebe, von seiner Sehnsucht nach dem verlorenen Sohn, läuft er ihm entgegen. Jeden Tag hat er Ausschau gehalten und gehofft, dass er endlich wiederkommt. Und als er ihn sieht, da kann er nicht mehr an sich halten. Und er nimmt die Beine in die Hände und er läuft. Und ihr Lieben, zur damaligen Zeit in der Kultur war das völlig undenkbar, dass Menschen laufen. Männer laufen. Danny hat mir das erzählt in Albanien. Er sagte mir, dass er da manchmal joggen geht. Und die Leute gucken ihn an und fragen ihn: Was machst du da? Bescheuert. Weil in dieser Kultur, in der albanischen Kultur, läuft man nicht. Aber dieser Vater, ist es ihm alles egal, was die anderen denken, was die anderen über ihn sagen. Er nimmt die Beine in die Hände und er läuft seinem verlorenen Sohn entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Und dieses ganze Gerede von seinem verlorenen Sohn, ich habe es nicht verdient, dein Sohn zu sein, darf ich für dich arbeiten, das hört er gar nicht. So groß ist seine Freude darüber, dass der Verlorene wieder da ist. Und stattdessen feiert er ein Freudenfest. Mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Und ihr Lieben, er will ihm nicht nur ein Bett und ein Dach über den Kopf und ein Essen geben und einen Arbeitslohn geben. Er will sein Vater sein. Und das ist die Grundbotschaft hier in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will dich gar nicht als billige Arbeitskraft. Ich will dich gar nicht als Bittsteller. Ich will dich gar nicht als wen auch immer. Sondern ich will, dass du wieder mein Sohn bist und du und ich dein Vater bin. Und ihr Lieben, so ist Gott zu uns. Er sehnt sich nach uns, nach seinen Söhnen und Töchtern, und er will für uns viel mehr sein als nur der Anliegenerfüller und der Problemlöser. Er will unser Vater sein. Er will, dass wir nach Hause kommen. Deshalb hält er Ausschau nach ihm. Und ihr Lieben, als ich das verstanden habe, dass es im Gebet um Gott geht und dass es nicht immer nur darum geht, unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse, unsere Anliegen zu erfüllen, sondern dass es in erster Linie vor allem erstmal um meine Beziehung zu ihm geht. Da hat für mich das Gebet einen völlig neuen Stellenwert gefunden. Ich bete jetzt nicht mehr nur, weil ich eine Not habe, weil ich ein Anliegen habe, weil ich irgendwas erwarte, sondern ich bete, weil ich mich nach Gott sehne und weil ich das erleben möchte, dass er mein Vater ist. Aber wir finden ihn nur, wenn wir uns aufmachen, da aus dem Schweinestall, so wie der verlorene Sohn, und ihn von ganzem Herzen suchen. Und das heißt auch, dass wir beim Beten nicht nur bei unseren eigenen Anliegen und Wünschen stecken bleiben, sondern durch sie hindurch zu Gott vordringen, seine Gegenwart suchen, uns nach ihm ausstrecken. Ihr Lieben, das am Ende bedeutet Glauben. Das ist der Glaube, von dem Jesus da spricht, wenn er sagt, wenn ihr glaubt und im Glauben betet, werde ich euch erhören. Immer wieder werden wir in der Bibel ja aufgefordert, im Glauben zu beten und nicht zu zweifeln. Ich habe ein paar Stellen schon zitiert. Jakobus 1, Vers 6 ist eine andere Stelle. Da heißt es, wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Oder nehmen wir nochmal diese Aussagen von Jesus, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wird größere Dinge tun als ich. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und ganz lange habe ich mich mit solchen Aussagen schwer getan, weil ich nicht wusste, was das bedeutet, dieser Glaube. Ich dachte immer, Glaube wäre so etwas wie Willensstärke. Ich muss also nur genug Willensstärke aufbringen, dann wird Gott mein Gebet erhören. Oder immer wieder hört man diese Aussagen, wenn du nur genug glaubst, dann wird Gott dich erhören. Oder auch andersrum, du hast einfach nicht genug geglaubt, deshalb bist du krank geblieben. Und diese Aussagen und diese Vorstellung hat mich früher total gestresst, weil ich nicht wusste, ja, was heißt denn jetzt Glauben? Was bedeutet das? Ich dachte immer, ich muss irgendetwas aus eigener Kraft erbringen, mich anstrengen, mich bemühen, um richtig zu glauben. Ja, als wäre meine Glaube eine Leistung, die ich erbringe, damit Gott mein Gebet erhören kann. Und wehe, ich zweifle, ja, dann rutscht mein Glaubenskonto wieder ins Minus. Heute weiß ich, Glauben ist genau das Gegenteil. Es hängt eben nicht von mir ab, nicht von meiner Willensstärke, nicht von meiner Anstrengung, nicht von meinen Bemühungen, nicht von meiner Kraft. Glauben heißt anzuerkennen, dass alles und absolut alles von Gott abhängt. Und dass ich völlig auf ihn angewiesen bin. Und dass ich überhaupt nichts tun kann aus einer eigenen Glaubenskraft heraus. Glauben heißt, vor Gott zu kapitulieren, so wie der verlorene Sohn, und alles in seine Hand zu legen. Glauben heißt es eben nicht zu versuchen, es selbst zu richten, sondern loszulassen, um dann zu erleben, wie ich in Gottes Armen lande. Und wisst ihr, wer den stärksten Glauben hat? Es sind naturgemäß die Schwächsten. Diejenigen, die keine Hintertürchen und keine Sicherheitsnetze haben. Diejenigen, die alles auf eine Karte setzen, nämlich auf Gott, weil ihnen keine andere Wahl bleibt als nur Gott. Und deshalb sagt Jesus auch, werdet wie die Kinder, weil die Kinder uns vormachen, was Glauben heißt. Auf eine ganz natürliche Art und Weise, nämlich sich ganz und gar von ihren Eltern abhängig zu wissen und mit allen Wünschen und Bedürfnissen im Glauben sich an die Eltern zu wenden. Und deshalb möchte ich dich ganz konkret fragen und dein Gebetsleben vielleicht auch hinterfragen, beziehungsweise lade dich ein, dich selbst zu hinterfragen, wenn du betest, wen oder was suchst du? Suchst du die Lösung für ein Problem oder suchst du Gott? Und wenn du betest, setzt du im Gebet alles auf diese eine Karte? Oder sind da immer noch vielleicht diese Zweifel, diese Hintertürchen, die absolut verständlich wären? Bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Anklage. Aber ihr Lieben, das bedeutet zu beten, das bedeutet Glauben, nämlich so zu beten, als ob alles von Gott abhängt. Und das möchte ich gerne nochmal wiederholen, weil ich glaube, das ist der zentrale Satz. Glauben bedeutet, so zu beten, als ob alles von Gott abhängt. Und es bedeutet dann auch, hartnäckig zu beten, den Himmel zu bestürmen, im Gebet nicht aufzugeben. Du hast es so schön erzählt, ihr habt die halbe Nacht gebetet. Es ist eben nicht nur einfach so ein Gebet, dass ich runterbete und sage, so Gott, jetzt ist das Problem bei dir. Nein, es ist die Sehnsucht, die Suche nach der Gegenwart Gottes. Verbunden mit diesem Glauben, dass Gott alles kann. Und wir haben das gerade im apostolischen Glaubensbekenntnis auch gebetet. Die erste Zeile, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Deshalb dürfen wir erwartungsvoll beten, weil er kann. Deshalb dürfen wir um Heilung beten. Deshalb dürfen wir Wunder erwarten. Deshalb dürfen wir um Rettung beten. Warum? Weil er kann. Und nein, ich verspreche nicht, dass Gott immer wird. Aber darauf kommt es an. Er kann. Ihm ist alles möglich. Deshalb dürfen wir uns mit allem an ihn wenden. Und allein diese Tatsache tröstet mich, schenkt mir einen tiefen Frieden, weil ich weiß, dass ich bei ihm immer, immer an der richtigen Adresse bin, egal in welcher Lebenslage ich mich befinde. Weil er kann. Weil er mein Leben im Griff hat. Und ich muss beim erwartungsvollen Beten an meine Kinder denken. Weihnachten steht vor der Tür. Tim und Elina machen sich schon Gedanken, was sie sich wünschen. Die Weihnachtszettel werden geschrieben, beziehungsweise besser gemalt. Sie können noch gar nicht schreiben. Und sie fangen heute und jetzt schon an, ihre Bitten zu äußern. Und zwar völlig selbstverständlich. Und es ist ihnen auch nicht peinlich dabei, ihre Bitten zu äußern. Ohne jeden Zweifel. Sie glauben fest daran, dass wir alle ihre Weihnachtswünsche erfüllen werden. Und wir wissen natürlich, es ist völlig unrealistisch. Ja, das sprengt unseren Geldbeutel, was sie sich alles wünschen. Aber für sie ist das kein Thema. Sie glauben und sind fest davon überzeugt, dass wir alle ihre Wünsche erfüllen können. Und dann bestürmen sie uns. Und dann nerven sie uns. Und wir wissen, wir können ihnen nicht alles schenken, aber, und das ist das, worüber ich mich freue, über ihr Vertrauen an uns. Wir können ihnen nicht alles schenken und trotzdem dürfen sie sich bei uns alles wünschen. Und ihr Lieben, so ist Gott zu uns. Es gibt dieses Gleichnis vom ungerechten Richter und der Witwe. Und da wird beschrieben, wie die Witwe immer wieder zum Richter kommt mit einem Anliegen und sie bestürmt ihn und sie fordert ihn auf, endlich Recht zu sprechen für ihr Anliegen. Und ich stelle mir vor, diese Witwe, ja, die jeden Tag an der Tür klopft und ihre Knöchel sind schon ganz wund, aber sie gibt nicht auf. Und jeden Tag macht sie sich auf den Weg zu diesem ungerechten Richter und versucht, ihn von seinem Anliegen zu überzeugen. Und irgendwann sagt der Richter, boah, ich habe keine Lust mehr auf diese Witwe. Und so lässt er sich auf ihr Anliegen ein und spricht Recht. Und ihr Lieben, Gott ist eben kein ungerechter Richter, sondern Gott ist der Vater, der uns mit offenen Armen erwartet. Wie viel mehr dürfen wir erwarten, wenn wir uns auf den Weg machen, ihn suchen, den Himmel bestürmen, Gott im wahrsten Sinne des Wortes nerven mit unseren Anliegen. In dieser Erwartungshaltung dürfen und sollen wir beten. Nichts ist tödlicher als erwartungslose und halbherzige Gebete. Und wir brauchen diese Sehnsucht und diesen Wunsch und dieses Vertrauen und den Mut und den Glauben, dass Gott es kann. Und in dieser Erwartung und in dieser Sehnsucht sind wir eingeladen zu beten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mit welchen Anliegen und Problemen du dich gerade rumschlägst, ob du krank bist, ob du eine Not hast, was immer dich umtreibt und bewegt. Aber ich möchte dich heute herausfordern, nicht mit dem Versprechen, dass Gott alle deine Gebete erhört, aber mit der Zusage, dass Gott dich sieht, dich hört, dich erwartet, dass Gott jederzeit ein offenes Ohr für dich hat und dass Gott dich als dein Vater mit seiner Liebe überschütten möchte. Am Ende, und damit komme ich zum Schluss, geht es um ihn. Und so möchte ich dir diese drei Gedanken mitgeben zur Ermutigung. Es geht um Gott, deshalb suche ihn von ganzem Herzen. Setze im Gebet alles auf diese eine Karte, nämlich auf Gott. Und dann bete erwartungsvoll. Warum? Weil Gott kann. Und wie gesagt, diese Gedanken werden nicht alle unsere Spannungen und Diskrepanzen auflösen. Und wir werden vielleicht nach wie vor die eine oder andere Frage haben und mit Zweifeln kämpfen. Aber nur wer so betet, wer Gottes Thron bestürmt und wer nicht aufgibt, der wird diese persönlichen Gebetserfahrungen, nach denen wir uns so sehr sehnen, auch erleben. Warum? Weil wir dann nämlich zu Gott kommen, in seine Gegenwart, weil wir die Begegnung und die Beziehung mit ihm erleben. Und genau darum geht es bei dieser Frage, was bringt mir das Gebet? Und damit schließe ich, das Gebet bringt mich zu Gott. Amen.